Ein Bettler in einer großen, reichen Stadt sieht einen reichen Geschäftsmann aus der Firma kommen und fragt ihn: Könnten Sie mir bitte einen Euro geben, dass ich mir mal eine Tasse Kaffee kaufen kann? Der Geschäftsmann hat Mitleid und sagt zu dem alten, abgerissenen Mann freundlich: Hier haben Sie 10 Euro, da können Sie sich sogar 10 Tassen Kaffee nehmen. Am nächsten Tag sitzt der Bettler wieder dort an der Stelle, und wenn der reiche Mann aus der Firma kommt, geht er auf ihn zu und gibt dem Geschäftsmann eine schallende Ohrfeige. Na, guten Tag, sagt der Geschäftsmann, was soll das denn? Sie und Ihre 10 Tassen Kaffee, die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Wie gehe ich mit Menschen um, die undankbar sind? Wie gehe ich mit Menschen um, die etwas anders sich verhalten, als ich es erwarte? Hört das Wort heute aus der Feldrede im Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Jesus sagt, Jesus spricht auch zu uns. Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde. Tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch auch wieder messen. Wort unseres lebendigen Gottes. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind im November angekommen, in der trüben, dunklen Jahreszeit, Ende des Kirchenjahres. Der drittletzte Sonntag, sozusagen der Countdown läuft. Ja, wir gehen dem Ende entgegen. Wir wissen nicht wann, aber gewiss, wir gehen dem Ende entgegen, vielmehr der Vollendung, dem Ziel. Ja, wir gehen ihm entgegen. Jesus Christus kommt wieder. Darum leben wir nicht dem Sterben entgegen. Wir leben nicht dem Sterben entgegen, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Salopp gesagt, wir vegetieren nicht bis zum Friedhof, sondern jeden Tag gehen wir dem Herrn entgegen. Jeden Tag ein Stück der Ewigkeit näher. Jeden Tag sterben wir, unser Ego, unser Fleisch, und wir gehen ins echte Leben. Heute hören wir, wie wir ihm entgegenleben. Wir hören, wie wir Jesus entgegenleben. Im Blick auf das Weltende und auf Jesu Wiederkommen sollen wir nicht einfach abwarten und Tee trinken und auch nicht alles schlecht machen, was passiert, sondern wir tun, was Jesus sagt. Angesichts des Weltendes sind wir aufgerufen, zu lieben, unseren Ehepartner zu lieben, unsere Familie, unsere Freunde zu lieben. Allein das ist ja schon manchmal herausfordernd genug. Aber das ist normal. Das ist Standard. Das unterschreibt doch jeder normale Mensch. Es ist selbstverständlich, gesellschaftlich, die zu lieben, die mich gern haben, die zu mir gehören. Es beruht auf Gegenseitigkeit, geben und nehmen. Das ist menschlich. Im guten Sinne menschlich. Ich liebe, die mich lieb haben. Jesus erwähnte die goldene Regel. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Ja, ein Geben und Nehmen, das ist gut menschlich. Das unterschreibt jeder vernünftige Mensch. Das ist menschlich, aber halt auch menschlich im begrenzten Sinne. Jesus sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was ist denn das Besonderes? Das machen alle, das machen sogar die Nichtchristen, die Sünder, die was weiß ich. Wenn du denen etwas leist, wo du 100% sicher bist, dass du es zurückbekommst, dann was ist denn das Besondere? Das machen alle. Das ist menschlich, aber nicht speziell göttlich. Das ist nicht der spezielle Weg Jesu. Die göttliche Liebe, die Liebe in der Nachfolge Jesu ist nochmal was ganz anderes. Nämlich nicht nur dort zu lieben, wo ich geliebt werde, sondern auch noch und vor allem dort noch zu lieben, wo ich nicht geliebt werde, wo ich nicht mehr geliebt werde und wo ich überhaupt nicht geliebt werde, wo ich vielleicht sogar ignoriert oder gehasst werde, wo es anstrengend ist. Genau dort fängt die Liebe Jesu an. Die Liebe des Menschen entzündet sich am Liebenswerten. Die Liebe Gottes schafft sich das Liebenswerte. Zitat des Geburtstagskindes Martin Luther. Die Liebe des Menschen entzündet sich am Liebenswerten. Die Liebe Gottes schafft sich das Liebenswerte. Das ist die göttliche Liebe, die Agape. Dieses griechische Wort wird sonst im griechischen Bereich fast nirgends gebraucht. Hört man ganz selten. Aber im Neuen Testament ist es voll von Agape. Warum? Weil es die göttliche Liebe ist. Mehr als gleiche Interessen, mehr als Sympathie, mehr als Interesse, mehr als Anziehung. Agape liebt nicht das, was stark und schön und liebenswürdig ist. Agape liebt und damit macht sie stark, damit macht sie schön und liebenswürdig. Nicht, wenn du wunderbar bist, nicht, wenn du toll bist, sondern trotz deiner Schwachheit, trotz deiner Sünden, trotz deiner Grenzen, du bist bedingungslos geliebt. So auch wir, sagt Jesus, liebt eure Feinde. Und dann macht er das in ein paar Beispielen deutlich. Was heißt denn das? Das heißt, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem hält auch die andere hin. Wer dir den Mantel nimmt, dem gib auch noch den Rock. Wer dich bittet, dem gib. Wer dir das Deine nimmt, dem fordere es nicht zurück. Das heißt, die göttliche Liebe wartet nicht, dass der andere mich liebt. Ich warte nicht, dass der andere den ersten Schritt der Versöhnung macht nach einem Streit. Die göttliche Liebe ist nicht passiv und wartet, was so kommt. Die Liebe Gottes und die Agape und wir sind aufgerufen. Ich mache den ersten Schritt. Ich fange an. Ich gehe den Schritt der Versöhnung. Ich liebe, egal was der andere macht. Ich gebe und fordere nichts. Dieses Prinzip ist das Prinzip Jesu. Und dieses Prinzip wird von einer Geschichte sehr wunderbar, wie ich finde, veranschaulicht. Da hat sich ein Mann in der Wüste verirrt und geht vor Durst fast zugrunde. Er schleppt sich mit letzter Kraft dahin und kommt an ein vollkommen verlassenes Haus. Vor der verwüsteten, windzerstörten Fassade sieht er eine alte, rostige Wasserpumpe. Er greift nach jedem Strohhalm. Er stürzt auf die alte Pumpe zu, beginnt wie verrückt zu pumpen. Aber es kommt kein Tropfen Wasser. dann bemerkt er, dass neben der Pumpe, da steht ein kleiner Krug mit einem Korkstöpsel. Und da ist ein kleiner Zettel dran, da heißt es drauf, Sie müssen die Pumpe zuerst mit Wasser füllen, mein Freund. Und vergessen Sie nicht, den Krug nachzufüllen, ehe Sie hier wieder weggehen. Der Mann zieht den Korken aus dem Krug und bemerkt, tatsächlich ist Wasser drin, voll gefüllt mit Wasser. In der Wüste, Wasser. Ach. Aber er beginnt mit sich zu ringen und dann geht das los im Kopf. Soll er wirklich das Wasser in die Pumpe gießen? Was ist denn, wenn das nicht funktioniert? Dann hat er das ganze kostbare Wasser verschwendet. Wenn er aber aus dem Krug trinkt, dann kann er weiterleben. Dann ist er sicher, er geht nicht zugrunde. Allerdings würde danach natürlich keiner mehr Wasser vorfinden. Was wäre denn, wenn das Wasser tatsächlich aufgrund dieser fragwürdigen Konstruktion an dem Krug in die rostige Pumpe gegossen werden soll? Es rattert in ihm. Und eine innere Stimme rät ihm, befolge den Rat. Riskiere diese riskante Entscheidung. Und er macht sich dran, er gießt den ganzen Krug Wasser in diese alte rostige Pumpe hinein und dann hebt und senkt er wie wild den Schwengel der Pumpe und pumpt und pumpt und pumpt und tatsächlich plötzlich beginnt das Wasser aus dem Hals der Röhre zu schießen. Der Mann hat mehr als genug frisches, köstliches Wasser in der Wüste. Mehr Wasser als er braucht. Er stillt seinen Durst überfließend. Dann füllt er diesen kleinen Krug erneut, verkorkt ihn und fügt den Anweisungen auf dem Zettel noch einen Satz mit seinen eigenen Worten hinzu. Er schreibt drauf, glaube nur, es funktioniert. Du musst der Pumpe alles geben, was du hast, ehe du etwas zurückbekommst. Das finde ich wunderbar, ganz anschaulich. Glaube nur, es funktioniert. Du musst alles geben, was du hast, ehe du etwas zurückbekommen kannst. Vertraue. Erst geben. Das ist doch großartig. Auch mit der Gefahr und dem Risiko, dass du leer ausgehst, dass du nichts bekommst. Ein Christ ist immer ein Gebender, nie ein Fordernder. Vertraue. Du musst alles geben, ehe du etwas bekommst. Sei barmherzig. Egal was passiert, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieser Vers in Lukas 6, 36 ist schon manche der Kernvers des ganzen Lukas-Evangeliums, weil es auf den Punkt bringt, was Lukas an vielen Stellen deutlich macht. Immer wieder blitzt es auf im Lukas-Evangelium und hier in einem Satz. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist die Antwort auf die Frage, wie kommen andere Menschen mit mir zurecht? Wie kommen andere Menschen mit dir zurecht? Die Antwort ist, sei barmherzig, wie auch Gott barmherzig ist. Das durchbricht alle gesellschaftlichen Konventionen, alle menschlichen Prinzipien. Eine Hand hilft der anderen, wie du mir, so ich dir. Nein? Als Christ bin ich völlig unabhängig vom Verhalten des anderen. Meine Liebe, mein Tun, meine Barmherzigkeit ist nicht geknüpft an irgendeine Bedingung, ist nicht geknüpft daran, wie der andere sich mir gegenüber verhält. Ich bin nur geknüpft und nur abhängig von Gottes Barmherzigkeit. Das ist genial. Das macht mich stark und das macht mich frei. Das macht mich unabhängig, selbstständig. Und trotzdem ist der andere mir nicht egal. Ich bleibe trotzdem beziehungsfähig und bin dem anderen nah. Aber wie ich handle, wie ich rede, was ich tue, das mache ich nicht davon abhängig, wie der andere mit mir umgeht, was er mir tut oder sagt. Ich lebe nach dem festen Prinzip der Barmherzigkeit Gottes und nach dem, was er mir sagt. Es ist Gottes Gnade, dass er uns nicht gibt, was wir verdienen. Es ist Gottes Barmherzigkeit, dass er uns gibt, was wir nicht verdienen. Wir hatten mal vor einiger Zeit ein Gemeindefest zu dem Thema Barmherzigkeit. Da haben wir ausgeführt, dass das Wort im Alten Testament eigentlich von dem Hebräischen vom Mutterschoß kommt. Von dem Schoß einer Mutter. Daher kommt Barmherzigkeit. Das Erbarmen Gottes ist mehr als eine kurze Handlung. Das Erbarmen Gottes ist ein Schutzraum, eine Geborgenheit. Barmherzigkeit ist die Liebe Gottes, wo ich mich ganz umhüllt fühle, wo alles gut ist. Und so beten wir ja immer wieder, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Im Beichtgebet, ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Beim Abendmahl, Christe, du Lamm Gottes, erbarme dich unser. Wir bitten um Gottes Erbarmen, weil wir allein davon abhängig sind. Und weil unser Verhalten als Christen allein davon abhängig ist von nichts anderem. Und darum lieben wir. Angesichts des Endes, wir lieben die, die zu uns gehören, aber auch die scheinbar nicht zu uns gehören. Liebe deine Feinde, sagt Jesus. Liebe deine Feinde, so ein bekanntes Wort. Und wir wollen es an unser Herz ranlassen. Wer sind denn deine Feinde? Wer sind denn meine Feinde? Es geht nicht darum, dass ich alles Feindliche und alles Böse lieben soll. Nee, nee, nee. Es geht um Menschen, die feindlich gesinnt sind. Ursprünglich sind hier die Verfolger der Gemeinde gemeint. Bis heute haben wir Verfolger der Gemeinde auch innerhalb der Kirche. Liebe deine Feinde. Wo wird denn die Vergebung konkret? Hier, bei der Feindesliebe wird es ganz konkret. Liebe ich nur, bin ich nur nett und freundlich, wo es mir einfach gemacht wird, wo man mich gern hat und akzeptiert, wo es mir schwer gemacht wird. Wer sind meine Feinde? Ich habe nachgedacht, ich habe keine Feinde. Ich bin doch nicht im Krieg. Bei manchen mag das vielleicht sein, da gibt es Nachbarschaftskriege, das hört man manchmal in den Medien, wie Leute aufeinander losgehen, wirken Dingen, dann greift man sich an den Kopf. Das ist eher die Ausnahme. Es gibt Ehekriege, Familienkriege. Das ist leider häufiger, als man denkt. Aber ich glaube, für uns alle stimmt, es gibt Menschen, mit denen ich es schwer habe. Es gibt Menschen, die mir zu tragen geben. Ich glaube, jeder kennt Menschen, mit denen er es nicht so einfach hat. Im Umgang, wo man aufgeregt ist, wo man Angst hat, wenn man sich sieht, wenn man miteinander spricht. Kollegen oder Chefs, in der Familie ein Bekannter, im Ort, in der Nachbarschaft jemand von früher oder auch in der Gemeinde, wo es nicht so passt, wir sagen, die Chemie stimmt nicht oder wo es verschiedene Meinungen gibt, verschiedene Ansichten auf Verletzungen, böse Worte gefallen sind, ein Streit, etwas in der Vergangenheit vorgefallen ist oder Enttäuschungen. Wer sind meine Feinde? Meine sogenannten Feinde. Es gibt Möglichkeiten, und zwar 4 Stück, wie ich mit Feinden umgehe. Ich kann Feinde angreifen, ich kann mich verteidigen, ich kann fliehen oder ich kann den Weg Jesu wählen. Angreifen, verteidigen, fliehen oder der Weg Jesu. Der Weg Jesu ist der barmherzige Weg. Ich bin eigenständig und selbstständig, bleibe unabhängig von anderen und doch suche ich die Nähe und die Beziehung und die Versöhnung und den Frieden. Das ist ganz anders als alle 3 anderen Wege. Und das kann ich nur aus der Barmherzigkeit Jesu. Wer das mal erlebt hat, der weiß, das geht über meine eigene Liebe hinaus, das schaffe ich eigentlich nicht. Da brauchst du die Entscheidung, ich lebe aus Gottes Kraft. Ich nehme das jetzt aus seiner Vergebung und so kann ich mich überwinden, zum anderen zu gehen, ohne mich zu verteidigen, ohne zu fliehen oder anzugreifen. Es ist uns ein Lohn versprochen, ein gerütteltes, ein gedrücktes, ein geschütteltes, ein volles Maß, also mehr geht nicht. Übervoll, überfließend, richtig voll. Am Ende des Kirchenjahres hören wir, dass unser Lohn die Gotteskindschaft ist. Wir gehen ihm entgegen, dem lebendigen, ewigen Vater, der uns ein Zuhause gebaut und errichtet hat für unsere Ewigkeit. Das Das ist unser Ziel. Das ist unser Lohn. Damit es mal konkret wird, ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben am Mittwoch im Frauendienst darüber gesprochen. Ich habe das vorgelesen und ich habe dann so gedacht, wo ich das gelesen habe, das passt ja sehr, sehr gut zum Predigtext heute. Ich habe studiert in Leipzig mit Friedemann Holmer. Und sein Opa war Pfarrer in DDR-Zeit und er war Pfarrer in Lobezahl. Das ist eine diakonische Anstalt. Und Pastor Uwe Holmer war der Pfarrer, bei dem Honecker 10 Wochen untergekommen ist. Hat dieses Buch geschrieben, Uwe Holmer, der Mann, bei dem Honecker wohnte. Ein beeindruckendes Beispiel, wie ein Christ Versöhnung und Vergebung lebt. Wir haben das am Mittwoch ein bisschen besprochen und es war beeindruckend. Und ich habe es nochmal gelesen, es war beeindruckend für mich. Er hat auch gesagt, unter anderem, wir beten jeden Sonntag im Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Wir auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, dann müssen wir es auch machen. Auch wenn es mir praktisch dann ziemlich schwer fällt. Und er hatte viele Anfeindungen bekommen, auch von Christen, die gesagt haben, wie kannst du nur? Weißt du, was der uns angetan hat? Honecker hat gesagt, ich habe ihm vergeben, was er mir angetan hat. Du musst ihm vergeben, was er dir angetan hat. Suche die Versöhnung, suche den Frieden. Er hat Gastfreundschaft angeboten. Er hat sie wie Menschen behandelt. Er hat seine Feinde geliebt. Ein beeindruckendes Beispiel vor 30 Jahren. Und die Frage ist, was ist dein Beispiel? Wo machst du es konkret? Liebe deine Feinde und sei barmherzig, wie auch Gott, dein Vater im Himmel, barmherzig mit dir ist und dir vergibt. Die Frage heute an uns alle, auch an mich geht, wo ist es bei dir konkret? Wo hast du den ersten Schritt zu gehen zur Versöhnung? Wo hast du zur Vergebung? Welche Menschen, wo es dir schwerfällt? Wo ist Barmherzigkeit deinerseits gefragt? Liebe deine Feinde, liebe dort, wo es dir schwerfällt, wo es dir schwer gemacht wird. Und fang damit an. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus der Barmherzigkeit Jesu. Amen.